Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der EBR Projektentwicklung, dem Immobilienspezialisten für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen. Mehr Informationen unter www.ebr-immobilien.com.
Die Ausstellung Erna Krüger, die Künstlerin, die Malerin Erna Krüger, ist gar nicht so sehr bekannt, selbst hier nicht. Das heißt, Ihr Vorschlag für den Ausstellungstitel war eigentlich?
Who the fuck is Erna Krüger?
Und who the fuck is Erna Krüger?
Sie ist eine Person, die in ihrem Leben sehr vielversprechend angefangen hat in Berlin, hat in der Sezession ausgestellt, schon mit 25 Jahren und war in der Berliner Kunstszene überall unterwegs. Da hat sie eben auch Käthe Kollwitz kennengelernt als junge Frau und hat sich mit dieser eng angefreundet. Sie kam aber dann 1920 durch widrige Umstände ihres Lebens hier nach Osterode und hat dann 53 Jahre hier mehr oder weniger in der Provinz verbracht und hatte wenig Gelegenheit, dann noch in die ganz große Kunstszene einzusteigen, zumal sie Antifaschistin war und nichts mit den Nazis zu tun haben wollte. Und sich entsprechend auch da nicht untergeordnet oder angepasst hat, so wie sie sich nichts im Leben untergeordnet oder angepasst hat.
Dann bleiben wir doch gleich mal bei der Person Erna Krüger. Sie war ja nicht nur in Berlin, sie war auch in München, in Weimar war sie zwischenzeitlich. Sie war dann auch in Leipzig eine Zeit lang, in München, soweit ich weiß, auch bei fortschrittlichen oder interessanten Kunstschaffenden untergekommen. Das heißt, sie hat all das mitgemacht, was eigentlich jeder bekannte Maler und jede bekannte Malerin der Vorkriegszeit, der Zwischenkriegszeit gemacht hat und kam nach Osterode. Was war der Schicksalsschlag, warum sie nach Osterode kam?
Wir haben hier eine Siedlung in Dreilinden, wo pensionierte Offiziere in den 20er Jahren sich angesiedelt haben, unter anderem auch Admiral Zenker. Und ihr Vater, der Generalleutnant Paul Krüger, hat sich hier ein Häuschen bauen lassen und wollte hier seinen Lebensabend verbringen. Und da Erna Krüger unverheiratet war, ebenso wie ihre Schwester Antonie, sind sie zusammen mit der Haushälterin der Krügers hier nach Osterode gekommen, um den Vater zu betreuen. Der Vater ist dann verstorben. Das Vermögen des Vaters wurde durch die Inflation aufgefressen in den 20er Jahren. Und so blieb den dreien quasi nichts anderes übrig, als den Rest ihres Lebens hier in Osterode zu verbringen, weil sie einfach nicht mehr wegkamen. Sie schreibt selbst in Briefen, sie sei zu sehr an die heimische Scholle gebunden gewesen, um irgendetwas anderes noch zu machen im Leben.
Die heimische Scholle war dann Osterode irgendwann geworden. Das heißt, sie ist auch heimisch geworden hier, nachdem sie die große Welt mehr oder weniger kennengelernt und auch selbst mitgestaltet hat, ist sie dann hier in Osterode heimisch geworden. Notgedrungen erst oder wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
Also diese drei Fräuleins lebten dort ohne irgendeinen männlichen Beistand, was ja zu dieser Zeit äußerst unüblich war. Und waren dort doch recht idyllisch untergebracht. Das war ein sehr schönes Haus mit riesigem Grundstück. Sie hatten einen gigantisch großen Blumengarten. Sie hatten einen Gemüsegarten. Sie haben dort Obst und Gemüse an die Osteroder verkauft, haben Blumen verkauft. Die eine Schwester hat sich um den Garten gekümmert. Erna Krüger hat also dort ganz viel auch gemalt, hat die High Society von Osterode gemalt, hat Auftragswerke gemalt und war auch immer mit ihrem Fahrrad im Harz unterwegs und hat den Harz geliebt. Das sieht man ihren Bildern auch an. Und letztendlich muss man sagen, obwohl sie aus so großbürgerlichen Verhältnissen kam, haben die drei das doch recht lebenskünstlerisch hinbekommen, sich hier heimisch zu fühlen und fanden das eigentlich, glaube ich, ganz gut hier.
Sie hatten gerade High Society gesagt. Gab es ein urban modernes Leben hier oder ein zurückgezogen modernes Leben?
Es war so, dass wir aus dem 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Fabriken und Industrieanlagen hier in Osterode haben und hatten, die damals noch recht florierend gelaufen sind. Und da gab es verschiedene Familien, wohlhabende Familien. Es gab so ein kleines Bildungsbürgertum. Es gab eine ganze Reihe von Malern und Künstlern und Leuten, die sich für Kultur interessierten, die hier gewohnt und gelebt haben. Und in diesen Kreisen hat sie sich bewegt und in diesen Kreisen war sie unterwegs.
Wir gucken jetzt mal wieder auf ihr Werk. Gibt es denn in ihrem Schaffen einen erkennbaren Bruch, einen erkennbaren Knick, den man feststellen kann in die Zeit vor Osterode und während Osterode?
Zumindest hat ihre Teilnahme an großen Ausstellungen deutschlandweit abgenommen, weil sie wohl auch nicht mehr die Möglichkeit hatte, so häufig überall hinzureisen und ihre Gemälde dorthin zu transportieren. Es kostet ja Geld und ist teuer. Also man kann sagen, nach 1920, so die ersten Jahre bis 1926, 27, 28, versucht sie noch, überall in Deutschland auszustellen. Und ab 1930 merkt man dann, wie die Ausstellungstätigkeit so ganz allmählich abnimmt. Man findet also in der Liste dann nicht mehr so häufig Ausstellungen, wo sie unterwegs war. Und nach der Machtübernahme 1933 hat sie fast überhaupt nicht mehr ausgestellt.
Und sieht man das Ihren Bildern auch an? Also dass man sagt, mit dem Ortswechsel hat sich auch ein Wechsel der Motive oder der Maltechnik bemerkbar gemacht?
Also das erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie dann ab 1950 eigentlich nur noch entweder Blumenstillleben malt, wahrscheinlich als Auftragswerke fürs heimische Wohnzimmer überm Sofa, und eben religiöse Motive. Sie war sehr religiös, sie hat in ihrer Wohnung Gottesdienste gegeben, damit die Leute nicht so weit laufen müssen bis in die Stadt nach Osterode, die dort in der Nähe wohnten. Und sie wollte dann die neu gebaute Kirche zum Guten Hirten gerne bestücken mit einem Altarbild. Zu dessen Umsetzung ist es aber nicht mehr gekommen. Da gibt es nur noch diese speziellen Entwürfe, die sie dafür gezeichnet hat.
Wenn man durch die Ausstellung geht, einmal den Rundgang macht, dann, so ging es mir zumindest, kann man gar nicht einen ganz einheitlichen Stil feststellen. Also man sieht sehr viele Stilrichtungen, die zu der Zeit vertreten waren oder auch schon früher. Es gibt Gemälde, die erinnern sehr stark an Van Gogh. Es gibt welche, die erinnern an Gauguin. Es gibt sehr viel großformatige, fast schon heilig anmutende Malerei. Und es gibt tatsächlich auch Werke, die erinnern mich so ein bisschen an die Pflug- und Scholle-Malerei des Nationalsozialismus. Was war denn Erna Krügers künstlerischer Zugang? Gab es das überhaupt? Oder hat die sich einfach frei mit dem verbunden, was sie gesehen hat, malerisch?
Das ist sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal. Also man sieht, dass ihre frühen künstlerischen Werke, die sie zwischen 17 und 25 gemalt haben, irgendwo noch so ein bisschen eigenen Stil und eigene Persönlichkeit darstellen. Und später dann, denke ich mal, wurde sie sehr oft kritisiert von ihren männlichen Kollegen. Sie spricht auch darüber, dass sie sich hat durchsetzen müssen. Aber sie hat natürlich, um Erfolg zu haben, sicherlich immer wieder versucht zu gefallen. Und deshalb hat sie oft Dinge ausprobiert, um vielleicht zu sehen, ob die erfolgreicher sind als das, was sie eigentlich selber gerne gemalt hätte. Und so nach und nach, so erscheint es mir persönlich jedenfalls, habe ich den Eindruck, dass sie dadurch ihren eigenen Stil regelrecht verloren hat. Und wirklich nur noch das gemalt hat, wovon sie glaubte, dass es den Leuten gefällt. Sie ist auch in ihrer künstlerischen Leistung sehr schwankend. Manche Gemälde, die sind sehr beeindruckend, finde ich zumindest persönlich. Und bei anderen denkt man sich, naja, also okay, hätte ich vielleicht auch so hingekriegt. Und das ist wirklich bei ihr ganz, ganz wichtig, dass man sieht, dass sie mal große Leistungen bringt und mal überhaupt keine. Und das finde ich sehr bemerkenswert bei ihr. Aber was man konstant sagen kann, durch die vielen, vielen Jahre, die sie gemalt hat, dass sie eigentlich immer hervorragende Porträts gemalt hat. Ihre Porträts zeigen die Persönlichkeit und die Stimmung dessen, der abgebildet ist. Und sie versteht sogar hässliche Menschen so zu malen, dass man sie unglaublich schön findet. Und das, finde ich, ist eine Einzigartigkeit, die sie geschafft hat.
Ja, es gibt in den frühen Werken fantastische Elemente, sehr viele fantastische Elemente, habe ich das Gefühl. Da gibt es zum Beispiel das eine, die Hochzeitsgesellschaft, die eigentlich eine Wandtapete runterfährt in diesem Boot. Und wo Sie die Porträts angesprochen haben, man den Eindruck hat, die sehen alle aus wie Erna Krüger, gewissermaßen. Also sowohl untereinander sehen die alle gleich aus, als auch, dass sie Ähnlichkeit mit der Malerin haben. Aber dieser Zugang, dieser fantastische, etwas verrätselte, der ist völlig abgebrochen dann ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Hat da der Umzug auch eine Rolle gespielt oder ist das gar nicht so daran festzumachen?
Ich glaube nicht, dass das daran festzumachen ist. Wenn man sich zum Beispiel dieses Gemälde anschaut, die reine Magd Marie, dieses Bild, wo eine Mutter ihr Kind stillt und lauter Männer drumherum stehen und sie dabei regelrecht anbeten, dann ist das genau das, glaube ich, was sie meinen.
Ja, das ist ein sehr fantastisches und auch da muss man feststellen, es sind insgesamt 6 Männer, soweit ich weiß. Und es gibt eine Dreiergruppe, die sieht sich ähnlich, so im Verlauf von Heranwachsen und Alter. Und es gibt eine andere, die sieht sich genauso ähnlich. Und das scheint ja irgendwas symbolisieren zu wollen. Gibt es überhaupt eine nennenswerte Erna Krüger-Forschung, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzt? Oder spielt die für die Kunstwissenschaft gar keine Rolle?
Also ich denke, Erna Krüger spielt für die Kunstwissenschaft bisher noch überhaupt keine Rolle. Ich wüsste auch nicht, dass außer mir noch jemand anders an Erna Krüger forscht oder je geforscht hat. Es gibt einige Leute, die vorher schon bei uns in den Heimatblättern in Osterode Publikationen, Veröffentlichungen über ihr Leben geschrieben haben. Aber es ist so, dass wir erst vor 2 Jahren ihr quasi Gesamtwerk, 104 Gemälde von einem Osteroder Stifter geschenkt bekommen haben. Und dass dann das Museum im Ritterhaus sich mit dieser Person Erna Krüger dadurch auseinandergesetzt hat. Und wir hatten das große Glück, auch noch sehr viele Briefe aus ihrem Leben, unter anderem auch Briefe von Käthe Kollwitz und von ihrem Sohn, hier fürs Archiv zu gewinnen. Und da habe ich vor 2 Jahren angefangen, eben zu lesen, zu forschen und bin jetzt natürlich neugierig, was noch alles an Erna Krüger Forschung zutage tritt und was ich noch alles finden kann. Ich hoffe, dass ich jetzt auch ihre Tagebücher bekommen kann. Und dann wollen wir mal sehen, was noch alles Tolles zustande kommt über diese Frau.
Was kann man denn von Erna oder über Erna Krüger lernen, was jetzt über die reinen Bilder, die man betrachten kann, hinausgeht? Wofür steht sie oder was gilt es zu entdecken an der Kunst der Moderne? Das ist ja ihre Epoche, an der Kunst der Moderne anhand der Person Erna Krüger oder der, besser gesagt, der Künstlerin Erna Krüger.
Erstmal ist sie eine, die als eine der ersten Frauen in Deutschland an einer Universität überhaupt sich getraut hat, Kunst zu studieren und zu sagen, ich mache das jetzt professionell und ich bin eine Künstlerin, ich bin eine Malerin. Diese Leute wurden ja abfällig Malweiber genannt. Und man hat gesagt, Frauen haben überhaupt keine Kreativität. Das heißt, für mich ist sie ganz oben auf der Liste der ersten emanzipierten Frauen. Sie hat dann die Entscheidung getroffen, eben nicht mit einem Ehemann zu leben. Gut, zunächst war sie protegiert von ihren Eltern, von ihren Reichen, aber dann hat sie sich durchs Leben gebissen, ganz alleine mit ihrer Schwester und ihrer Freundin und hat 53 Jahre lang ohne Mann sich selbst und ihre Schwester und ihre Freundin ernährt. Und sie ist für mich jemand, der sich immer auch eingesetzt hat für andere. Dafür ist sie bekannt gewesen. Zum Teil auf eine Art und Weise, die schon beinahe übergriffig war, weil sie immer damit beschäftigt war, anderen unbedingt helfen zu wollen. Sie war für ihren exzentrischen Kleidungsstil bekannt und sie war, deshalb heißt die Ausstellung ja auch so, für mich auch eine Rebellin. Eine Rebellin und eine emanzipierte Frau.
Erna Krüger wird als Rebellin vorgestellt. Sie ist aber zeitlebens ihrem ja doch konservativen, dem Offizierskorps angehörenden Vater zur Seite gestanden. Sie ist ihm hinterhergereist und sie ist dann dort geblieben. Warum hat sie denn nie den Ausbruch gewagt aus dieser Welt?
Also ich denke mal zum einen aus Sicherheitsgründen, weil sie finanziell abgesichert sein wollte und weil sie eben dieses mondäne Leben der höheren Tochter bis zum fast 40. Lebensjahr gewohnt war und sich schwer vorstellen konnte, von dem kargen Brot des Künstlers allein zu leben. Wobei ihr das ja auch dann zum Schicksal wurde. Sie ist zum Schluss dann doch sehr verarmt gestorben, musste ihr Haus verpfänden und hatte keinerlei Mittel mehr als alte Frau. Also sie ist diesem Schicksal, hat sie nicht entrinnen können. Sie hat aber, denke ich, deshalb immer noch versucht, der großbürgerlichen Gesellschaft treu zu bleiben, weil sie eben sich nicht getraut hat, wirklich so ganz auszubrechen.
Das heißt auch, ihr Verhältnis zu Arbeiterschaft, zum Sozialismus, was ja bei ihrer Freundin Käthe Kollwitz sehr viel stärker war, das war bei ihr gar nicht so sehr ausgeprägt.
Also sie hatte schon sehr große Empathie für die Arbeiterschaft, aber ich denke mal auf einer Ebene, die eher so von oben herab war. Die armen Arbeiter.
Okay, das ist ja häufig anzutreffen, in großbürgerlichen Kreisen zu sagen, ja, dann müsste man was tun. Man muss sich mal als Fürsprecher für sie engagieren, aber das ist dann nicht unbedingt Verhältnisse umstürzen, sondern eigentlich eher Verhältnisse zementierend.
Richtig.
Gibt es denn Momente, wo sich die politische Person Erna Krüger in der künstlerischen Person Erna Krüger irgendwo treffen oder gehen diese beiden Stränge völlig getrennte Wege oder größtenteils getrennte Wege?
Also ich persönlich entdecke in ihren Gemälden den sozialistischen Realismus. Und ich glaube, das ist etwas, wo sie auch mit Käthe Kollwitz konform gegangen ist. Und ich denke, dass sie immer den Arbeiter zeigen wollte, auch in seiner Not. Neben ihrer Tätigkeit als High-Society-Malerin für Geld hat sie eben, wenn sie für sich gemalt hat, auch immer gerne die arbeitenden Menschen dargestellt, die einfachen Menschen dargestellt, so wie sie sind. Und das war zu dieser Zeit sicherlich schon irgendwo ein Politikum.
Wobei die jetzt hier auch ausgestellten Porträts, die Arbeiter zeigen, haben ja oft auch ein bisschen was Verklärendes. Also die alle so eine gewisse Aura bekommen von Versunkenheit im Werk plus auch noch die erhebende Landschaft drumherum. Wo wir gerade von Werk oder Kunst und Politik reden, ist sie denn dem, was sich an nationalsozialistischen Gedankengut in Kunstrichtungen ausgedrückt hat, völlig abspenstig gewesen oder hatte sie da irgendwelche Anknüpfungspunkte?
Also zumindest behauptet sie ja in Zitaten, dass sie dem Dritten Reich sich überhaupt nicht unterordnen wollte und das auch nicht gekannt hätte aufgrund ihres Gewissens. Andererseits hatte sie in den 30er Jahren den Auftrag, unsere Rommelkaserne mit Gemälden auszustaffieren und hat sich da dann wohl doch etwas angepasst, dieses Gemälde der Gipsarbeiter im Steinbruch. Ich denke mal, da blieb ja nichts anderes übrig, als zumindest in gewisser Weise sich dem Zeitgeschmack unterzuordnen, um eben entsprechend erfolgreich zu sein. Was ja aber trotzdem nicht geklappt hat.
Also das Gemälde klappte wohl wegen der Umstände nicht und vielleicht war sie auch dazu erratisch in ihrem Verhältnis zum Nationalsozialismus. Welchen Stellenwert hatte denn Erna Krüger hier im Ort? War sie eine bekannte Persönlichkeit, auf die man auch stolz war?
Das ist schwer zu sagen, weil es darüber eben keine Quellen gibt. Also das, was wir haben, sind einige Kritiken aus der Zeit, aus verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen, wo sich aber doch oft Männer sehr arrogant äußern und sehr bewertend, das ist gut und das ist schlecht. Und es gibt eine Kritik einer Kunsthistorikerin aus den 20er Jahren, aus Clausthal-Zellerfeld, die sehr, sehr positiv ausfällt. Inwieweit sie in der Gesellschaft hier in Osterode anerkannt war, sie galt halt als völlig exzentrische Person. Und viele haben sich über sie lustig gemacht, weil sie den Konventionen nicht entsprach. Und in den 50er Jahren war sie, glaube ich, doch recht anerkannt als Künstlerin, auf die man auch stolz war.
Gab es denn außer Erna Krüger noch weitere Maler oder Malerinnen in Osterode? Gab es einen Zirkel an Malern hier aus der Region?
Auf jeden Fall. Es gab August Freckmann zum Beispiel, der in der gleichen Siedlung wie sie lebte, auch ein ausgebildeter akademischer Maler, der sehr, sehr gute Landschaftsbilder und Bilder auch von der Innenstadt gemacht hat. Und es gab Bertha Tetzner, ebenfalls eine Malerin, die auf der anderen Seite des Berges lebte und ihre Cousine Emmy von Liljeström und dann noch den Maler Karl Finger, den akademischen Maler Karl Finger, der also auch sehr erfolgreich Bilder gemalt hat. Also es gab schon so eine kleine Kunstszene, wir können noch eine ganze Reihe anderer aufzählen, die außer in Osterode aber wahrscheinlich kein Mensch kennt. Eben weil sie Osteroder Motive gemalt haben und die Osteroder sich das einfach hingehängt haben, weil sie es schön fanden. Also das gab es schon, eine Osteroder Kunstszene.
Aber eine richtige Künstlerkolonie, wo Leute wissen, in Osterode kann man einfach wunderbar malen, das Licht ist toll und die Landschaft ist klasse, das gab es hier noch nie.
Ich glaube, das wäre übertrieben, das kann man so nicht sagen, nein.
Dann kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Ich hatte ja gefragt nach dem Ausstellungstitel und Sie hatten gesagt, naja, ich hätte es auch Wunderfuck ist Erna Krüger nennen können, haben aber angefügt, das geht nicht wegen der Zielgruppe. Mhm. Was ist denn die Zielgruppe für das Museum und vor allem auch für eine Malereiausstellung, die nicht nur Heimatgegenstände aufstellt, sondern etwas darüber hinausgehendes?
Ich hoffe, dass ich neue Zielgruppen erschließe durch diese Ausstellung, weil sie eben so vielschichtig ist und so vielseitig ist und irgendwie jeder darin etwas findet, wo er sagt, oh, das finde ich ja ganz toll und das ist ja total beeindruckend und vielleicht auch was, wo er sagt, das ist ja scheußlich oder das ist ja schräg. Und insofern ist die Ausstellung nicht so gleichförmig. Also es hängt nicht ein Bild neben dem anderen, wo man sagt, ah ja, Erna Krüger, Erna Krüger, Erna Krüger, sondern es sieht so aus, als hätten wir 100 Bilder von 100 Malern.
Wie ist denn sonst der Zulauf hier in dem Museum und wie ist das Interesse in Osterode an solchen künstlerischen Sachen?
Also unsere Hauptzielgruppe sind Touristen normalerweise und Kunstausstellungen haben wir ja nur zu besonderen Anlässen. Also unsere Wechselausstellungen sind mit ganz unterschiedlichen Themen und deshalb ist das sozusagen mal was Neues. Also wir probieren es jetzt mal mit Kunst aus Osterode und hoffen, dass es den Leuten gefällt und dass sie sich dafür interessieren. Und es ist natürlich auch der Versuch gewesen, nicht nur eine Kunstausstellung zu machen, sondern auch eine ganz besondere Frau zu zeigen und wieder ins Licht zu rücken, die über fast 100 Jahre lang aus dem Bewusstsein der Leute verschwunden ist oder zumindest über 50 Jahre lang aus dem Bewusstsein der Leute verschwunden ist.